Gute Freundschaften, die sind ein wichtiger Glücksfaktor und sie verlängern unser Leben. Doch meist haben unsere Freundschaften ein ungenutztes Entwicklungspotenzial, schreibt Wolfgang Krüger, der seit Jahren über dieses Thema forscht. Und er schreibt auch, weshalb Freundschaften so wichtig sind. Er sagt, wir haben zwei Schwachpunkte im Leben, Einsamkeit und Unsicherheit. Wir brauchen nicht nur eine Partnerschaft und ein soziales Dorf. Gerade in Krisenzeiten brauchen wir auch die Anerkennung und die Rückmeldung von Freunden. Und er hat auch etwas ganz Spezielles herausgefunden. Er sagt, es gibt so das grundsätzliche Phänomen, dass die Anzahl der Freundschaften mit dem Alter abnehmen. So ab dem 23. Lebensjahr sinkt die Anzahl der Freundschaften ständig. Wer ist etwa 23 so? Einige? Also ab jetzt geht es abwärts? Nein. Er geht davon aus, dass wir alle 10 Jahre einen Freund verlieren und ihn nicht ersetzen. Das heißt, mit dem Alter haben wir tendenziell immer weniger Freunde. Wie viele Freunde hast du noch? Je nach Alter, oder? Ja, es muss nicht unbedingt so zwingend so sein. Aber ich glaube, wir alle kennen das auch, dass wir Freunde verloren haben. Kennt ihr das? Oder bin ich der Einzige? Wir alle können sagen, hey, wir haben auch Ex-Freunde, die waren mal unsere Freunde, aber jetzt nicht mehr. Manche reden von Freundschaften nur noch in Vergangenheitsform, weil sie dem Druck nicht standgehalten haben. Was denkt ihr, was kann dazu führen, dass Freundschaften zerbrechen? Falsche Erwartungen. Distanz, ja. Wie? Sturheit. Ich habe gemerkt, auch durch Umzug. Gott, ich bin ein paar Mal umgezogen in meinem Leben und jedes Mal habe ich ein paar Freunde verloren. Ist halt so. Was kann noch dazu führen?
Egoismus.
Veränderungen. Also plötzlich habe ich andere Interessen. Oder wenn jemand heiratet und die andere Person nicht, oder? Das verändert sich die Interessen. Wenn die Person nur noch von Kindern spricht, ja, wird es schwierig irgendwann. Was kann noch dazu führen? Wie?
Wenn die Wege auseinandergehen.
Ja, wenn die Wege auseinandergehen, ja.
Zu wenig Kommunikation.
Der Tod natürlich auch, leider, ja. Es gibt so viele Faktoren, dass Freundschaften zerbrechen können. Auch wenn wir den Eindruck haben, ausgenutzt zu werden, wenn das Geben und Nehmen nicht mehr so in der Balance ist, wenn wir, oder ein Geheimnisverrat ist auch etwas, das zum Scheitern einer Freundschaft führen kann, oder wenn das Vertrauen, der Respekt Schaden erlitten haben, ist meist schwierig, das wieder zu reparieren. Unehrlichkeit, Lügen, Sticheleien, Enttäuschungen. Wenn ich in einer Situation, in einer Notsituation bin und ich hätte erwartet, dass mein Freund mir zur Seite steht und ich werde im Stich gelassen, das ist schwierig, oder? Der Volksmund kennt viele solche Sprüche. Einen sicheren Freund erkennt man in einer unsicheren Lage. Oder ein Freund in der Not ist ein Freund in der Tat. Glück macht Freunde, aber Not bewährt sie. In der Not erkennt man seine Freunde. Doch wie ist es möglich, dass Freundschaften dem Druck standhalten? Wie ist es möglich, dass in Krisensituationen unsere Freundschaften nicht zerbrechen, sondern tiefer werden, dass sie in die Tiefe wachsen? Ist das überhaupt möglich? In dieser Predigtserie schauen wir uns die Freundschaft zwischen Jonathan und David an und wir wollen von ihnen lernen. Und auch diese Freundschaft erlebt eine Krisensituation, einen enormen Druck. Wir lesen das im 1. Samuel-Buch in der Bibel, in Kapitel 19. Hier wird eine solche Situation beschrieben, wo die Freundschaft auf die Probe gestellt wird. Das heißt hier im 1. Samuel 19,1: Saul aber redete zu seinem Sohn Jonathan und zu allen seinen Knechten, dass sie David töten sollten. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte großes Wohlgefallen an David. Eine enorme Krise. Der David befindet sich in Lebensgefahr. Der soll umgebracht werden. Warum denn? David erlebt eine sehr steile Karriere. Vom Hirtenjungen wird er zum Helden, Nationalhelden. Und das passt nicht allen, oder? Immer wieder geht er für den König in den Krieg und gewinnt die Schlachten. Der geht immer wieder in den Krieg und dann heißt es von ihm, immer wieder sangen die Frauen den Vers, Saul hat 1000 Mann erschlagen, David aber 10.000. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn Saul dieses wunderschöne Lied hört, wie er reagiert, es passt ihm nicht so wirklich. Hey, die geben mir nur 1000 und dem David 10.000. Und wir lesen hier, und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Alles hat also mit Neid angefangen. Der hat nicht plötzlich Mordgedanken bekommen, oh, den könnte ich mal umbringen, der steht mir im Weg. Nein, es fängt alles mit Neid an. Der konnte sich nicht daran freuen, dass Gott dem David Sieg geschenkt hat, dass Gott schlussendlich dem Volk Israel Sieg geschenkt hat. Und wenn wir zulassen, dass der Neid Wurzeln fasst in unserem Herzen, dann verwandelt sich der Neid in Hass. Und Hass zeigt sich nachher durch Worte, aber auch durch Handlungen und das kann bis zum Mord führen. Also es fängt klein an mit Neid und Neid zerstört Beziehungen. Neid macht so vieles kaputt, Neid tötet heute noch. Deshalb lass nicht zu, dass Neid in deinem Leben eine bittere Wurzel schlägt. Lass nicht zu, dass solche Gedanken Raum gewinnen in deinem Leben. Kämpfe dagegen. Saul hasst David, Jonathan hingegen liebt ihn. Er ist ja sein bester Freund. Und jetzt befindet sich David in einem inneren Konflikt. Was soll er machen? Er liebt seinen Vater und er liebt seinen Freund. Und wem soll er überhaupt loyal bleiben? Wie soll man überhaupt damit umgehen? Er muss sich fragen, ja, welche Beziehung ist mir wichtiger? Eine schwierige Entscheidung. Wird Jonathan dem Vater zuliebe die Beziehung zu David aufgeben? Es gibt Momente im Leben, da kannst du nicht allen gefallen. Das kannst du sowieso nicht, oder allen Menschen gefallen. Das soll auch nicht dein Ziel sein im Leben, weil sonst wird es schwierig. Aber es gibt besondere Situationen, wo du nicht allen gerecht werden kannst. Und Jonathan befindet sich in einer solchen Situation und er merkt, hey, ich muss mich entscheiden. Wem bleibe ich hier loyal? Welche Beziehung ist mir wirklich wichtig? Und er entscheidet sich für die Beziehung zu David. Er setzt darauf eine Priorität. Kann man das gegenüber dem eigenen Vater? Ist das nicht Verrat? David hat gewusst, hey, das Böse, das mein Vater anrichten will, das ist nicht gerecht. Er kannte das Herz von David, dass es keinen Grund gibt, umgebracht zu werden. Deshalb entscheidet er sich, seinen Freund David zu schützen. Wir lesen hier im Vers 2, darum berichtete Jonathan dies dem David und sprach, mein Vater Saul trachtet danach, dich zu töten. So nimm dich nun morgen in Acht und bleibe verborgen und verstecke dich. Wie kann eine Freundschaft in Drucksituationen, Krisen standhalten und wachsen? Hier sehen wir ein erstes Prinzip. Sprecht miteinander statt übereinander. Was macht der Saul? Der hört irgendwann auf, mit David zu reden. Statt mit ihm direkt das Gespräch zu suchen und zu sagen, hey, das macht mir Mühe, dass sie ständig singen, du seist ein größerer Held als ich. Statt mit ihm zu reden, fängt er an, über ihn in seiner Abwesenheit schlecht zu reden. Und so ist es auch in unseren Beziehungen. Entfremdung fängt damit an, dass wir aufhören, miteinander zu reden. Kennt ihr das auch? Wir hören, irgendein Konflikt in einer Krise entsteht und wir ziehen uns zurück. Wir hören auf, miteinander zu reden. Und wenn wir aufhören, miteinander zu reden, haben wir immer noch das Bedürfnis zu reden. Und was machen wir dann? Wir reden übereinander. Wir reden mit anderen Personen schlecht. Wie bei unseren Freunden. Das führt zu Entfremdung. Sprecht miteinander statt übereinander. Jonathan entscheidet sich, ich will nicht einfach länger zuhören, wie die über den David reden und lästern, sondern ich will mit ihm reden. Gerade in Drucksituationen ist diese offene Kommunikation so wichtig. Wenn eine Krise eintritt, dann neigen wir dazu, uns zurückzuziehen. Aber gerade dann ist umso wichtiger, dass wir das Gespräch suchen. Auch wenn es nicht einfach ist, Schwieriges anzusprechen. Sorge für Transparenz. Hast du auch schon mal eine Freundschaft verloren, weil du aufgehört hast, zu reden, mit dieser Person zu reden? Kennt ihr das? Ich kenne das. Ich habe mich an eine Situation erinnert. Wir hatten uns schon als Kinder kennengelernt. In den Teenagerjahren, als ich das erste Mal in die Schweiz kam, war ihre Familie meine Gastfamilie. Und in dieser Zeit hat sich unsere Freundschaft sehr, sehr vertieft. Und sie war für mich wie eine ältere Schwester, die ich nie gehabt habe. Ich habe sie sehr geschätzt. Und in dieser Zeit ist etwas Schlimmes passiert. Die Ehe der Gasteltern zerbrach. Die trennten sich. Und die Kinder mussten sich entscheiden, bei welchen Elternteilen sie gehen sollen, mit wem sie gehen sollten. Und ich war so zwischen den beiden irgendwie enorm schwierig. Und diese Krise hat unsere Beziehung sehr gestärkt und sehr vertieft. Als Kinder haben wir alle zusammengehalten und viel miteinander geredet. Und auch wenn unsere Wege auseinandergingen, haben wir über 10 Jahre lang diese Freundschaft weitergepflegt. Es war eine ganz besondere Freundschaft. Doch irgendwann passierte ein Riss, kam ein Riss in dieser Freundschaft. Nach der Geburt unserer Tochter fragten wir sie an, Gotti für unsere Tochter zu werden. So weit, so gut. Sie fühlte sich geehrt, doch sie hielt ihr Versprechen nicht ein. Sie kam nicht zur Einsegnung, sie kam nicht vorbei. Sie fand immer wieder Ausreden, warum sie nicht vorbeikommen konnte. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, sie lügt mich an. Und das tat so weh. Also das war so schlimm. Und ein paar Mal habe ich versucht, dran zu bleiben. Und irgendwann habe ich aufgehört, mit ihr zu reden. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe angefangen, über diese Freundin zu reden. Statt miteinander zu reden, haben wir angefangen, übereinander zu reden. Und irgendwann ist diese Beziehung kaputt gegangen. Heute haben wir keinen Kontakt mehr. Und es tut weh. Es tut weh, weil wir waren über 10 Jahre so befreundet. Und es tut einfach weh. Und heute muss ich sagen, hey, es ist so wichtig, miteinander zu reden. Egal, was passiert, egal, was für eine Krise das ist. Hey, reden wir doch miteinander. Es muss immer einen Weg geben. Jonathan spricht direkt mit dem David über diese schwierige Situation. Er sagt, hey, ich bin in einem inneren Konflikt, ich weiß nicht, was machen. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Wir lesen hier im Vers 3. Ich aber will hinausgehen und neben meinem Vater auf dem Feld stehen, wo du bist. Und ich will mit meinem Vater deinetwegen reden. Und was ich sehe, das will ich dir berichten. Der sagt nicht einfach, wir reden miteinander, sondern er geht einen Schritt weiter und sagt, hey, ich setze mich für dich ein. Ich riskiere etwas für diese Freundschaft. Und hier sehen wir ein zweites Prinzip, wie Freundschaften in Krisen standhalten können. Sei bereit, Opfer für diese Freundschaft zu bringen. Was darf dich die Freundschaft kosten? Seid bereit, ein Opfer zu bringen. In guten Zeiten kann mir jeder ein Freund sein, aber in Schwierigkeiten bewährt sich eine Freundschaft. In Sprüche 17,17 heißt es, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Ich liebe diesen Vers. Wertvoller als ein Bruder ist ein Freund in einer Notsituation. In dieser Krise denkt Jonathan nicht nur an sich selber, sondern setzt sich für seinen Freund ein. Und das bedeutet für ihn Ablehnung, Verachtung. Und er riskiert sogar sein eigenes Leben. Wir lesen hier 1. Samuel 20, 30 bis 33. Da entbrannte Sauls Zorn gegen Jonathan und er sprach zu ihm, du missratener, widerspenstiger Sohn. Pure Ablehnung. Meinst du, ich wüsste nicht, dass du den Sohn Isais erwählt hast, zu deiner Schande und zur Scham und Schande deiner Mutter? Denn solange der Sohn Isais auf Erden lebt, kannst weder du bestehen noch dein Königtum. So sende nun hin und lass ihn herbringen zu mir, denn er ist ein Kind des Todes. Und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm, warum? Warum soll er sterben? Was hat er getan? Da warf Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Da erkannte Jonathan, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Hey, der riskiert sein Leben für David. Er bleibt seinem Freund loyal um jeden Preis. Er setzt sein Leben aufs Spiel für David. So wichtig ist ihm diese Freundschaft. Jonathan hätte nur an sich denken können. Sagt, ja, okay, stirbt er, dann habe ich keine Konkurrenten mehr für die Thronfolge. Dann, okay, dann Hauptsache, ich habe es gut mit dem König, mit dem Vater. Nein, er fragt sich in dieser schwierigen Situation, was ist das Beste für David? Das ist echte Freundschaft. Echte Freundschaft fragt nicht immer, was ist das Beste für mich, was bringt es mir, sondern, hey, was ist das Beste für meinen Freund, für meine Freundin? Wie kann ich ihm, wie kann ich ihr helfen? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir so sehen, was für ein Freund Jonathan war, dann wächst in uns die Sehnsucht nach solchen Freunden, oder? Wow, wenn ich auch so ein solcher Freund hätte. Aber weißt du was? Willst du einen solchen Freund haben wie Jonathan, dann sei du selber so ein Freund. Weil weißt du was? Solche Leute ziehen sich einfach an. Sei selber so ein Freund. Treu, zuverlässig. Auch in schwierigen Zeiten. Wer von euch kennt die Geschichte vom Jungen in gestreiftem Pyjama? Habt ihr den Film vielleicht gesehen oder das Buch? Bruno, ein 9-jähriger Junge, ist der Sohn von einem SS-Offizier. Und sein Vater wird befördert und muss von Berlin an einem anderen Ort arbeiten gehen. Und die Familie weiß, der Vater muss eine spezielle, wichtige Arbeit erledigen. Der wird zum Kommandant von Auschwitz. Eine öde Gegend. Und er fühlt sich einsam, der hat niemanden zum Spielen und er fängt an, die Gegend zu entdecken und kommt an einem Stacheldraht. Und siehe da, ein Junge im gleichen Alter, der Schmuel, aus dem Konzentrationslager, er lernt ihn kennen und daraus entsteht eine verbotene Freundschaft. Jeden Tag begegnen einander, die treffen sich, reden miteinander. Der Schmuel erzählt von den Grausamkeiten im Konzentrationslager, aber der Bruno kann das nicht fassen, er kann das nicht glauben. Mein Vater soll solch ein böser Mensch sein. Und dann, eines Tages, eine Überraschung. Plötzlich taucht der Schmuel im Haus von Bruno, in der Küche ist er am Geschirr reinigen. Der wurde geholt zum Arbeiten im Haus und Bruno gibt ihm ein Stück Kuchen. Aber genau in diesem Moment kommt ein Soldat herein, sie werden erwischt. Und der Soldat denkt, er hätte diesen Kuchen geklaut. Und statt ihn zu verteidigen, sagt, nein, ich habe ihm den Kuchen geschenkt, sagt Bruno, ich kenne ihn nicht. Er verleugnet diese Freundschaft. Und er wird geschlagen, der kleine Schmuel. Der muss zurück ins KZ. Der Bruno leidet enorm darunter. Er bereut, dass er nicht zu seinem Freund gestanden ist. Und immer wieder geht er zurück zum Stacheldraht und hofft, dass der Schmuel wieder kommt. Und er kommt nicht. Doch einigen Tagen später taucht er wieder auf mit seiner Narbe im Gesicht von diesen Schlägen vom Soldaten. Aber Schmuel sagt, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Und so vertieft sich diese Freundschaft noch mehr. Und eines Tages hört Bruno, wir werden umziehen. Wir gehen weiter. Und er kann das nicht fassen. Ich habe jetzt einen Freund gefunden und jetzt werde ich ihn wieder verlieren. Und beim letzten Treffen erzählt er, hey, mein Vater ist einfach verschwunden. Der Schmuel sagt, mein Vater, wir finden ihn seit 3 Tagen nicht mehr. Und Bruno entscheidet sich, hey, ich komme dir helfen. Der Schmuel besorgt ihm eine Pyjama für Bruno. Und am allerletzten Tag vor dem Umzug geht Bruno mit einer Schaufel zum Stacheldrahtzaun, gräbt einen Graben und geht unter diesem Zaun ins Lager hinein mit diesem Pyjama. Er entdeckt die Grausamkeiten von den Nazis dort und er will zurück. Doch genau in diesem Moment werden sie erwischt von Soldaten und die werden in die Gaskammern geschickt. Er kann sich nicht wehren, der trägt auch das gleiche Uniform. Und er stirbt zusammen mit seinem Freund Schmuel in den Gaskammern von Auschwitz. So weit kann eine Freundschaft gehen bis in den Tod. Eine Geschichte, die mich so berührt hat. Was darf dich deine Freundschaft kosten? Bist du bereit, für deine Beziehung zu kämpfen? Wie weit kannst du gehen? Hey, gib nicht so schnell auf. Deine Konflikte, deine Krisen, die du jetzt vielleicht erlebst in deiner Freundschaft, in deinen Beziehungen, die sind vielleicht nichts im Vergleich zu dem. Hey, kämpfe für deine Freundschaft und es lohnt sich. Freundschaft ist etwas ganz Wertvolles. Jonathan setzt sich für seinen Freund David ein. Er riskiert sein eigenes Leben und er geht noch einen Schritt weiter. Unglaublich, ich staune einfach. Hier lesen wir weiter, Vers 4. Und Jonathan redete Gutes über David zu seinem Vater Saul und sprach zu ihm, der König versündige sich nicht an seinem Knecht David, denn er hat keine Sünde gegen dich getan. Und seine Taten sind dir sehr nützlich, denn er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philisten erschlagen und der Herr hat ganz Israel eine große Rettung bereitet. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest? Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans und Saul schwor, so wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Da rief Jonathan den David und Jonathan berichtete ihm alle diese Worte. Und Jonathan brachte David zu Saul und er war wieder vor ihm wie zuvor. Hier sehen wir ein drittes Prinzip, wie Freundschaft Druck standhält. Fokussiere dich auf das Gute. Sprich das Gute. Auch wenn alle anderen schlecht über deinen Freund reden. Mehrere Male tritt Jonathan vor seinem Vater und spricht Gutes über David. Er zeigt Saul, wie loyal David war. Hatte David keine Schwächen? Doch. Haben eure Freunde keine Schwächen? Doch. Habe ich keine Schwächen? Doch. Wir alle. Viele Fehler, ja. Wir sind alle nicht perfekt. Aber Freundschaft fokussiert sich nicht nur auf das Negative und auf die Schwächen, sondern es heißt in der Bibel, die Liebe deckt auch die Menge der Sünden. Jonathan redet Gutes über David. Auch wenn sein Vater nur schlecht über ihn reden kann. Was für ein Freund. Er steht zu ihm. Und vielleicht bist du gerade da und du merkst, ich habe so Mühe in meinem Freund. Ich sehe nur das Negative. Erinnere dich, warum hast du überhaupt diese Freundschaft angefangen? Was hast du wertgeschätzt am Anfang? Was sind das für gute Eigenschaften? Was für ein Charakter hat dich begeistert? Sprich Gutes, fokussiere dich auf das Gute. Natürlich muss man Negatives auch ansprechen, aber es geht darum, dass wir auch Lasten tragen, Schwächen tragen und nicht immer auf das Negative fokussiert sind, dass wir nicht immer überkritisch in Bezug auf Fehler und Schwächen anders sind. Welche Art Freund bist du? Ich möchte ein Jonathan für meine Freunde sein. Und diese treue Loyalität und Freundschaft, die wir hier sehen, ist auch ein Bild von Gottes Freundschaft zu uns. Genauso ist Gott. Er möchte mit uns eine Beziehung haben, mit uns in Kontakt bleiben, sprechen, auch wenn es schwierig ist. Er hat Opfer gebracht für uns. In Jesus Christus ist er so weit gegangen, dass er sein eigenes Leben für uns geopfert hat, um zu zeigen, so wertvoll ist mir diese Freundschaft. Er hat für unsere Schuld bezahlt am Kreuz, damit wir in dieser Freundschaft mit Gott kommen können. Er hat uns unsere Schuld vergeben und er sagt, wenn wir ihn um Vergebung bitten für unsere Schuld, dann wird er unsere Schuld ins tiefste Meer hineinwerfen und er wird sich nicht mehr daran erinnern. Er fokussiert sich auf das Gute in unserem Leben. So ist Gott. In Jesus zeigt er uns, was für ein Freund er ist. Er ist alles, was wir uns von einem Freund wünschen. Kein menschlicher, ein göttlicher Freund. Alles, was wir uns im tiefsten von Freundschaft erhoffen, ist in ihm. Er ist immer da für uns. In jeder Situation ist er treu, ist er zuverlässig. Er lässt uns nie im Stich. Er spricht mit uns, auch wenn es einfacher wäre, nicht zu sprechen. Er steht zu uns, er verteidigt uns. Er lässt uns nicht im Stich, er lässt uns nicht fallen. Aber diese Freundschaft, die ist freiwillig. Die können wir annehmen oder ablehnen. Und deshalb lade ich dich heute Morgen ein, wenn du nicht sagen kannst, ja, Jesus ist ein solcher Freund für mich, nimm seine Freundschaft an. Im Namen von Jesus lade ich dich ein, ein Freund von Jesus zu werden. Ihm zu sagen, ja, ich nehme dich an der Hand und ich will, dass du diesen Lebensweg mit mir gehst. Ich will wirklich in einer Freundschaft zu dir leben. In Johannes 15, 13 sagt Jesus, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das hat Jesus für uns getan. Ein Größerer als Jonathan steht heute hier vor uns. Jesus ist der bessere Jonathan. Jonathan setzt sein eigenes Leben aufs Spiel, um David zu retten. Jesus gibt sein eigenes Leben für uns, um uns zu retten. Das ist Jesus. Vielleicht bist du heute Morgen da und dein Herz tut einfach weh. Du hast dich an ehemaligen Freundschaften erinnert und hast dich vielleicht auch an deinem eigenen Versagen erinnert und es tut dir einfach weh, dann komm zu Jesus mit diesem Schmerz. Vielleicht kommst du auch mit jemandem beten nachher und bring Jesus diesen inneren Schmerz und sag ihm, es tut mir leid, heile du. Ich glaube, Gott möchte dir heute Morgen innere Heilung schenken. Vielleicht bist du heute Morgen da und fühlst dich sehr verletzt durch Freundschaften. Freunde haben dich enttäuscht, haben dich verletzt. Bring das Jesus und entscheide dich zu vergeben. Indem du vergibst, kann diese innere Wunde heilen. Vielleicht befindest du dich gerade in einer Zerreißprobe, in irgendeiner Beziehung, in einer Freundschaft, in einer Krise, in einem Konflikt. Dann bitte ich dich, gib nicht auf, kämpfe weiter, fang wieder an, mit dieser Person zu reden. Seid bereit, Opfer zu bringen. Überlege dir, was brauchst du von meiner Seite, damit diese Beziehung bestehen kann. Und such das Gute, fokussiere dich auf das Gute, sprich Gutes über diese Person. Wenn du solche Freunde wie Jonathan hast, dann kannst du dich glücklich schätzen. Danke Gott dafür. Und weißt du was? Sag's ihnen auch. Sag's ihnen, wie sehr du das schätzt, dass sie deine Freunde sind. Weißt du, die meisten können keine Gedanken lesen. Oder? Es tut so gut, zu hören, hey, ich schätze das. Sag deinen Freunden, hey, deine Freundschaft bedeutet mir so viel. Vielleicht schreibst du einen Brief oder direkt sagst du ihm das oder ein WhatsApp oder wie auch immer. Lass sie wissen, wie wichtig dir ihre Freundschaft ist. Was ist für dich dran, um Freundschaften zu vertiefen? Lass nicht zu, dass Krisen die Freundschaft zerbrechen. Kämpfe für deine Freunde. Sprecht miteinander. Seid bereit, Opfer zu bringen. Fokussiere dich auf das Gute. Jesus zeigt uns, wie Freundschaft in Drucksituationen standhält. Er ist der beste Freund und mit seiner Hilfe werden auch wir befähigt, solche Freunde zu sein, zu werden und zu bleiben. Ich lade euch aufzustehen zum Gebet. Ich danke dir, Vater im Himmel, von ganzem Herzen, für deine Freundschaft. Ich danke dir auch für das Geschenk menschlicher Freundschaften, dass du Freunde in unserem Leben hineingelegt hast. Und wir bringen dir auch den Schmerz von verlorenen Freundschaften. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir versagt haben, wo wir aufgehört haben, miteinander zu reden, wo wir nur noch auf Fehler geschaut haben. Vergib du uns. Ich bitte dich, dass du Heilung bringst, dort, wo innere Verletzungen sind. Ich bitte dich, dass du kommst, Heiliger Geist, mit deiner heilenden Salbung und Wiederherstellung und Heilung schenkst. Und ich bitte dich, überall, wo Beziehungen und Freundschaften in einer Krise sind im Moment, dass du kommst mit Standhaftigkeit, dass du kommst mit neuer Liebe, neuer Freude aneinander, Mut auch, miteinander zu reden und mit einem neuen Fokus auf das Gute, auf das Positive. Öffne uns wieder die Augen, dass wir sehen, wie wertvoll unsere Freunde sind. Hilf uns, sie zu sehen, wie du sie siehst. Das wird so vieles verändern. Und ich danke dir, Jesus, dass du unser bester Freund bist, dass du uns nie im Stich lässt und dass du hier bist. Mach dich erfahrbar heute Morgen. Begegne du uns, berühre du uns, heile du uns, richte du uns wieder auf. Danke, dass du hier bist. Ich ehre dich, Jesus, und ich bin so dankbar, dass du mein Freund bist. Amen.